Nun, wenn ihr euch Bücher durchlest, ja, manches sind vielleicht richtige Lesewürmer von euch, dann werdet ihr feststellen, Bücher, Romane, Briefe, die ihr bekommt oder andere Geschichten, dann fällt euch wahrscheinlich auf, dass das letzte Kapitel, die abschließenden Worte, immer noch so einmal den Ziel und den Sinn des Briefes oder des Buches zusammenfassen. Unweigerlich lässt der Autor Revue passieren, blickt zurück auf das, was er geschrieben hat, und man merkt schon mit den Worten, die man liest, dass das, was man vorher gelesen hat, langsam zum Ende kommt. Und so ist es ziemlich genau, plus minus eine Woche, 3 Jahre her, dass wir mit der Betrachtung des Philipperbriefs begonnen haben. Ja, es war eine wunderbare Zeit, für mich auf jeden Fall, durch diesen Brief meinen Herrn und Retter, unseren Herrn und Retter, besser und besser kennenzulernen. Es war eine ermutigende Zeit zu studieren, wie Paulus trotz seiner Umstände, trotz seiner Situation, getrieben vom Heiligen Geist, sein Leben zur Ehre Gottes geführt hat. Trotz diesen Umständen, in denen er sich befand. Trotz der Gefängnisaufenthalt zur Zeit, an der er den Philipperbrief schreibt. Und so ist es ein komisches Gefühl, zu diesen ganzen abschließenden Worten zu kommen. Ob es dieser Brief ist, ob es die Kommentare sind, die sich dem Ende neigen, der griechische Text, der zum Ende kommt. Aber im Endeffekt ist es kein Ende. Ja, es soll kein Ende sein, denn wir sollen das, was wir lesen, was wir hören, in die Tat umsetzen. Und so ist der Philipperbrief, den wir heute hier beendigen, ein Anfang für uns, die Sachen in die Tat umzusetzen. Und so werde ich wahrscheinlich noch ziemlich oft zum Philipperbrief zurückkehren und ich hoffe, dass ihr euch an viele Dinge erinnert. Die letzten 4 Verse, der krönende Abschluss dieses Briefes, fassen die Absicht von Paulus und seine Beziehung zu den Philippern noch einmal zusammen. Ja, es geht um Ehre und um Gnade. Es geht um den, dem die Ehre gebührt und um diejenigen, die die Gnade empfangen haben. Paulus kommt mit einer sehr ergreifenden Doxologie und einer Ermutigung zum Schluss. Und so kommen wir auch zum Schluss dieses Briefes und wollen uns die Verse anschauen. Philipper 4, ab Vers 20. Unserem Gott aber und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden einzelnen Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, ganz besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und so wollen wir uns in den nächsten Minuten mit Ehre und mit Gnade auseinandersetzen und den Brief dann zum Abschluss noch einmal im Schnelldurchlauf an uns vorbeiziehen lassen. Und wenn wir Ehre und Gnade anschauen wollen, dann müssen wir uns folgende Fragen stellen. Zum einen, wem gebührt die Ehre? Was ist Ehre überhaupt? Wer kann Gnade empfangen? Und was ist Gnade überhaupt? Um zwei dieser Fragen zu beantworten, müssen wir uns kurz in Erinnerung rufen, wer wir sind. Im Gegensatz zur Annahme der katholischen Kirche, die sich das Recht herausnimmt, Menschen heilig zu sprechen, sind wir alle Heilige. Heilige, die aufgrund von Gottes Gnade erwählt, erlöst und abgesondert wurden. Die Heiligen, von denen Paulus hier spricht, sind also keine besonders geistliche, schon tote Prominente, sondern jeder Einzelne, der in Christus hat. Ist jeder Einzelne, der eine Beziehung zu Christus hat. Diese Menschen sind in der Lage, Gnade zu empfangen. Vers 23. Diese Menschen sind in der Lage, Gott, ihrem Vater, die Ehre zu geben. Vers 20. Und diese Menschen sind die, die als heilig, abgesondert bezeichnet werden. Verse 21 bis 22. Zwei Fragen also kurz zu beantworten. Wem gebührt die Ehre? Gott, unserem Vater. Und wer kann Gnade empfangen? Die Heiligen, die Gott nach seinem Vorsatz berufen hat. Lasst uns mit diesen zwei Gedanken kurz im Hinterkopf in diese Verse einsteigen. Und wenn wir Vers 20 anschauen in unserem Text, dann sehen wir gleich zu Beginn dieses Abschlusses, Eine wunderbare Doxologie, eine wunderbare Verherrlichung Gottes. Vers 20. Unserem Gott aber und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist ein Lobpreis, ein Schlussgedanke, den Paulus unter die geschriebenen Verse setzt. Gerade noch haben die Philipper davon gelesen, was es bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst, wie es aussieht, die Gerechtigkeit in Christus zu suchen und zu finden, das ABC des guten geistlichen Wandels in ihrem Leben zu verwirklichen und über das Geheimnis von Zufriedenheit haben sie gehört und haben gehört, dass Gott all ihren Mangel ausfüllen wird, egal was die Umstände, Situationen, was die Beziehungen auch einreden möchten. Es ist möglich, zufrieden zu sein. Es ist möglich, richtig zu denken. Es ist möglich, den anderen höher zu achten als sich selbst und würdig des Evangeliums von Christus zu wandeln. Diese Worte hat Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben. Und jetzt bleibt Paulus, der noch einmal über das, was er geschrieben hat, nachdenkt, der Mund offen stehen. Ja, weil er aus dem Staunen über seinen Gott nicht mehr rauskommt. Und so kann er nur sagen, unserem Gott aber sei die Ehre. Nun, was ist Ehre überhaupt? Um das Konzept der Ehre so zu verstehen, wie Paulus es hier sieht, erinnert euch, er war Schriftgelehrt, er war Pharisäer, er kannte sich aus im Alten Testament, also müssen wir kurz ins Alte Testament gucken. Und wenn ihr das Alte Testament, und wenn es von der Ehre spricht, von der Herrlichkeit oder dem Ruhm spricht, dann benutzt es eines von drei Worten und tritt immer im Zusammenhang mit Erscheinungen, mit Errettungen, mit Gerichtssprüchen, mit Führungen und generell den Taten Gottes auf. Die Erscheinung, die uns am besten bekannt ist, die uns vielleicht am besten im Kopf ist, ist die Wolken- und die Feuersäule, mit der Gott Israel durch die Wüste geführt hat. Es ist die Herrlichkeit, die das Volk geführt hat. Es ist die Herrlichkeit, die Schekina, die den Berg Sinai umhüllt und die den Tempel später füllt. Gott gebührt die Ehre, denn er ist herrlich, wenn er Israel aus Ägypten befreit. Er erweist seine großen Taten, seine Macht und zeigt dadurch, dass ihm aller Ruhm gebührt. Gott gebührt die Ehre, denn er ist herrlich, wenn er das Volk Israel mit Manna und Wachteln versorgt. Das Lob, der Lobpreis, den wir immer wieder sehen in den Psalmen, ist ebenfalls Ehre Gottes. Es durchzieht die Psalmen. Es spricht die Schöpfung an. Die Psalmen loben Gott über seine Schöpfung, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, sein Gericht. Darüber wird Gott angebetet. Darüber kommt ihm die Ehre zu, der Ruhm, das Lob, die Herrlichkeit. Und Gott die Ehre und das Lob zu geben, bedeutet auch, ihn zu fürchten. Mit Furcht und Zittern die Rettung zu verwirklichen, die Gott in uns gewirkt hat. Und eines dieser drei hebräischen Worte bedeutet wörtlich Gewicht. Damals wurde der Wert durch Gewicht festgelegt. Ja, heute kennen wir den Ausdruck vielleicht, dass das Wort einer Person Gewicht hat. Auf das sollte man hören. Ja, es hat Wert und es sollte beachtet werden. Mit diesem Verständnis, das auf Gott selbst angewendet wird, dann könnt ihr sehen, dass Gott, dass seine Taten, seine Eigenschaften, seine Worte gewichtig sind. Sie sind unwandelbar und unerschütterlich. Sie stehen fest und das sollte uns vor Furcht, Lobpreis, Ehre, Herrlichkeit, Ruhm und Anbetung erzittern lassen. Und im Neuen Testament wird diese Ehre auch auf Christus ausgeweitet. Natürlich, Christus ist Gott. Gott, der Vater, hat Christus erhoben. Christus hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Er ist Gott. Gott, der Vater, hat Christus einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, und vor seinem Namen wird sich jedes Knie beugen, weil er der Einzige ist, der es wert ist, die Ehre zu bekommen. Und so ist es ein Lobpreis, ein Lobgesang, zu dem Paulus und auch andere Schreiber anderer Briefe einstimmen. Sie erkennen, dass Gott unwandelbar heilig ist, dass er hoch erhoben ist, dass er ein schweres Gewicht hat, das unbezahlbar wertvoll ist. An die Epheser schreibt Paulus, wem die Ehre gebührt. Und einen Teil habt ihr hier hinter mir an der Wand. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Das ist dieselbe Situation. Ja, wir haben vorhin gehört, Kolosser, Epheser und Philipper und der Philemonbrief wurden aus derselben Situation, aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben. An Timotheus schreibt Paulus später, 1. Timotheus 1, Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist ein Lobpreis, der sich auf Gott bezieht. Und Paulus versteht sehr wohl, dass es nicht darum geht, dass er selbst die Ehre bekommt. Er ist nicht unwandelbar, er ist nicht so wertvoll, er hat keinen unendlichen Wert, so wie Gott. Er ermahnt, ermutigt, tröstet und freut sich an den Philippern, an den anderen, an die ihr Briefe schreibt, will aber deutlich machen, dass es ihm um die Ehre Gottes geht, in jeder Situation. Er bezeichnet Gott in Vers 20 aber nicht nur als Gott, vor dem man nichts fürchten muss und vor dem man erzittert, wenn man nur seinen Namen hört, sondern er bezeichnet ihn auch als Vater, als unseren Vater. Gott ist nicht ein Gott, der weit weg sitzt und die Ehre möchte, auf das sie hinabschaut und denkt, oh, was hat denn der jetzt schon wieder gemacht? Nein, Gott ist ein Vater, der aktiv in deinem und in meinem Leben am Werk ist. So beginnt Paulus diesen Brief mit Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater. Und so leitet er den Abschluss ein. Unserem Gott aber und Vater. Gott ist der Vater der Heiligen. Der Heiligen, die in Christus Jesus sind. Und somit ist Gott nicht nur der Vater der Philipper, nicht nur der Vater von Paulus, sondern auch unser Vater, der uns liebt und immer mehr in das Bild seines Sohnes formt. Paulus gibt in seinem Lobpreis seinem Vater, seinem Gott und Vater die Ehre. Er zittert vor seiner Größe, weil er weiß, dass Gott der perfekte Vater ist. Wenn ihr euch an eure Väter erinnert, dann sind diese Erinnerungen vielleicht nicht immer die besten. Vielleicht hat er eure Familie verlassen, vielleicht hat er euch misshandelt oder nur materiell versorgt. Auf der anderen Seite können einige von euch vielleicht auch auf viele schöne Erinnerungen zurückblicken. Und eure Beziehung ist nach wie vor gut. Ihr hattet oder ihr habt einen Vater, der euch ernährt hat. Ein Vater, der euch erzogen hat, euch eingekleidet hat, euch geliebt hat. Ein Vater, der euch immer noch liebt. Ein Vater, der für euch da war, selbst wenn ihr Mist gebaut habt. Ja, ich erinnere mich an viele Situationen in meinem Leben zurück, wo mein Vater da war, als ich mal Mist gebaut habe. Ein Vater, zu dem ihr Vertrauen habt und den ihr liebt. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann war es eine sehr schöne Zeit. Selbst wenn ich oft eben nicht verstanden habe, warum mein Vater mir jetzt nicht das größte Lego-Raumschiff kauft, das ich unbedingt haben wollte. Warum mein Vater mir nicht die Sachen gibt, die ich unbedingt will. Wenn ich zurückblicke, dann kann ich aber sagen, mein Vater hat das Beste für mich im Sinn gehabt. Vielleicht nicht in allen Situationen, aber in den meisten Situationen, in denen ich etwas nicht bekommen habe, was ich unbedingt wollte. Manchmal habe ich was bekommen, was ich überhaupt nicht wollte. Ja, hat mein Vater einen Hintergedanken dabei gehabt und es war zu meinem Besten. Er war um mein Bestes besorgt. Mit Sicherheit war er nicht in allem perfekt, denn kein Vater dieser Welt kann perfekt sein, weil wir in einer gefallenen Welt leben, in der wir uns viel zu oft um unser eigenes Königreich drehen und den anderen eben nicht höher achten als uns selbst. Und dennoch habe ich eine gute Beziehung zu meinem Vater, weil ich weiß, dass er das Beste für mich im Sinn hat. Aber Paulus spricht hier nicht von seinem leiblichen Vater, sondern von Gott, seinem Vater. Der in seiner Souveränität und Weisheit, in seiner Güte und Treue, seiner Barmherzigkeit und Heiligkeit keinen einzigen Fehler macht. Gott ist niemals ein Fehler unterlaufen und Gott wird niemals ein Fehler unterlaufen. Paulus, der gerade im Gefängnis sitzt, unter widrigen Umständen Mangel leidet, schreibt hier, dass seinem Vater alle Ehre, aller Ruhm, aller Lob, alle Herrlichkeit gebührt. Gott meint es gut mit Paulus. Sein Vater meint es gut mit Paulus. Das geht direkt auch aus den Versen zuvor heraus. Und wenn du jetzt zurückdenkst und einmal kurz über deine Beziehung zum Vater nachdenkst, dann denkst du vielleicht, ja, ich hatte eine gute Beziehung und ich bin meinem Vater so dankbar dafür. Ihr habt euch vielleicht sogar bei euren Vätern dafür bedankt, ja, dass sie das Beste für euch im Sinn hatten. Du warst dankbar für oder bist dankbar für all die Dinge, die er dir beigebracht hat, mit denen er dich versorgt und beschützt hat. Wisst ihr was? Gott ist der perfekte Vater. Selbst wenn du keine gute Beziehung zu deinem Vater hattest, ist Gott der perfekte Vater. Und wie viel mehr sollten wir ihm Dank sagen? Wie viel mehr sollten wir ihn preisen für das, was er in unserem Leben tut? Gerade in den letzten Wochen ist uns das sehr bewusst geworden, wenn Paulus in Römer 8, Vers 28 schreibt, dass denen alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben. Und wenn Paulus das schreibt, dass denen alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieben, dann bezieht sich das, ratet mal, auf alle Dinge in unserem Leben. Unser guter, treuer, barmherziger und liebender Vater lässt Situationen, Umstände und Beziehungen in unserem Leben zu, weil er uns liebt. Selbst wenn diese Situationen nicht so aussehen, wie wir uns das vielleicht wünschen. Alle Dinge geschehen zu unserem Besten, zu deinem Besten, zu meinem Besten und zu Gottes Ehre. So konnten meine Frau und ich immer wieder dankbar sagen, weil Gott diesen Wunsch in uns hineingelegt hat, unserem Gott, aber und Vater sei die Ehre in Ewigkeit. Paulus steht also mit offenem Mund vor Gott. Ja, er kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, weil Gott ihn versorgt, weil Gott in ihm das Wollen und Vollbringen wirkt, weil Gott, der das gute Werk angefangen hat, es vollenden wird. Und er gibt dem Gott, dem souveränen Herrscher über sein Leben, die Ehre. Er stimmt in dieses Lob ein, das bis in alle Ewigkeit anhalten wird. Unserem Gott aber und Vater gebührt die Ehre bis in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit drückt hier aus, von Zeitalter zu Zeitalter, unendlich, ohne Ende. Gott wird immer angebetet werden und wir erinnern uns vielleicht an Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn, Christus, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre, zur Herrlichkeit, zum Ruhm, zum Lob Gottes, des Vaters. Nicht alle Menschen werden sagen und werden sagen können, dass Gott ihr Vater ist. Für manche ist er der Richter, vor dem sie eines Tages stehen und das ewige Urteil, den ewigen Tod empfangen werden. Und dennoch wird er angebetet werden von allen Nationen, von jeder Zunge. Es wird keine Ausnahme geben. Wie viel dankbarer können wir sein, dass wir heute schon Vater sagen können. Gott, unserem Vater, gebührt jetzt schon alle Ehre. Wir sagen heute schon Vater zu Gott, weil ihr nun Söhne seid, schreibt Paulus an die Galater, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gelegt. Der ruft, aber Vater. Wir können jetzt schon anbeten, unsere Knie jetzt schon beugen, weil ihm weil Gott alle Ehre gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle möchte ich dich, möchte ich euch, möchte ich uns ermahnen, jetzt schon in dieses Lob einzusteigen. Nicht einfach nur mit dem Mund zu bekennen, sondern mit dem Herzen zu leben, was ihr sagt. Ist Gott gut? Ihr sagt ja, seid aber die ganze Zeit unzufrieden mit eurer Situation. Dann ist das nur ein Lippenbekenntnis. Ist Gott souverän? Ihr sagt ja, natürlich ist er souverän. Versucht aber ständig die Kontrolle über euer Leben zu haben. Dann seid ihr Heuchler, die nur mit den Lippen bekennen, aber nicht mit dem Herzen leben. Wenn wir uns darin ertappen, dann sind wir nicht besser wie die Pharisäer, die nach außen hin mit dem Mund bekannten. Nicht besser wie die Priester, die den Gottesdienst vernachlässigten und schlechte Opfer darbrachten. Jetzt hört gut zu, ihr glaubt, dass es Gott gibt. So existieren selbst die Dämonen. Selbst die Dämonen glauben und zittern. Das könnt ihr im Jakobusbrief nachlesen. Wenn du diese Aussage triffst, dass Gott souverän ist, dass Gott gut ist, sie aber nicht lebst oder sie auf dein Leben anwendest, dann bist du ein Heuchler und ein Götzendiener. Götzendienst bedeutet nicht nur falsche Götzen anzubeten, sondern auch Dinge über den wahren Gott zu denken, die nicht stimmen. Gedanken wie, Gott meint es doch eh besser mit denen als mit mir. Gott hat mich einfach vergessen. Was ist denn Gott passiert, als er mich gemacht hat? Warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Sieht er nicht, was ich will? Solche Gedanken sind Götzendienst, weil sie dein Gottesbild aufzeigen und Gott zu einem Gott machen, wie du ihn dir vorstellst und nicht, was die Bibel über ihn sagt. Abschließend zu diesem Punkt möchte ich dich also ernsthaft ermahnen, dich ernsthaft dazu anspornen, schon jetzt ernsthaft von Herzen in dieses Lob einzustimmen. Unserem Gott aber und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und in seinem Buch A Dangerous Calling, eine gefährliche Berufung, schreibt Paul Tripp folgende ermutigenden Worte dazu, Zitat: Es ist unmöglich, jemals in einer Situation, Örtlichkeit oder Beziehung zu sein, die nicht vom König Jesus regiert wird. Aus folgendem Grund ist das wichtig. All seine Verheißungen stützen sich auf seine Souveränität. Und er ist nur in der Lage, diese Verheißungen in Erfüllung gehen zu lassen, wenn er die Kontrolle über alles hat. Und weil er die komplette Kontrolle über alles hat, gibt es keinen Platz, gibt es keine Situation, keine Umstände, keine Beziehungen, an dem du unfähig bist, diese Verheißung in Anspruch zu nehmen. Es gibt keinen Platz. Kinderlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Ehelosigkeit, vielleicht deine Ehe, vielleicht die Probleme mit deinen Kindern. Es gibt keinen Platz in deinem Leben, in meinem Leben, an dem Gott nicht die komplette Kontrolle über dein Leben hat. Er hat die komplette Kontrolle über alles, über das Leben von Paulus, über das Leben der Philipper, über das Leben von dir und über das Leben von mir. Er hat die Macht, seine Verheißung in die Tat umzusetzen, weil er der König der Könige ist. Und das sollte uns wahrlich zum Lobpreis, zur Ruhm, Darbringung, zur Anbetung Gottes, wie Paulus sie tut, einstimmen lassen, wenn er in seiner Situation sagt, unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du und ich, wir können jetzt schon unsere Knie beugen und unseren Vater ehren. Und wenn wir diesen Text weiter betrachten, dann fällt uns auf, dass Paulus den Philippern Gnade wünscht, in Vers 23. Es geht um Ehre und Gnade, um den, dem die Ehre gebührt, Gott, und um den, der die Gnade gibt, Gott. Aber was ist Gnade überhaupt? Gnade ist unverdiente Gunst, die Gott uns in Christus zuteil werden lässt. Es ist das Zerreißen des Schuldscheins, den wir im Leben niemals begleichen könnten. Es ist das stellvertretende Sterben für uns am Kreuz, weil wir diesen Tod verdient hätten. Es ist das Geschenk des Lebens, das Gott zum Beispiel Noah gewährt. Noah fand Gnade, fand Gunst in den Augen des Herrn. Es ist das Geschenk, welches Gott jedem in Jesus Christus macht, der glaubt. Wir sind ohne eigenes Zutun gerechtfertigt durch seine Gnade, ohne eigenen Verdienst, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, Vers 24. Und so leitet Paulus in diese finalen Grüße über, die diesen Brief abschließen. Es sind die, welche Gnade empfangen, und der, welcher die Gnade ermöglicht. Es sind die, diese unverdiente Gunst, dieses unverdiente Geschenk bekommen. Vers 21 bis 23. Grüßt jeden einzelnen Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und einige Texte fügen hier Amen hinzu. Wenn ihr den Text lest, dann fällt euch etwas ins Auge. Schon wieder wird die Beziehung von Paulus zu den Philippern, zu seinen geliebten Geschwistern in Philippi deutlich. Seine Beziehung zu ihnen bringt er in diesem Brief so oft zum Ausdruck, und es ist fast keine Predigt vergangen, an dem wir gesehen haben, wie sehr Paulus die Philipper liebt. Und so kommt er auch am Schluss nicht drum herum, die Philipper persönlich zu grüßen. Und der griechische Text setzt sich hier so zusammen, dass Paulus nicht einfach nur pauschal sagt, ach und übrigens grüßt mir die Gemeinde von mir. Nein. Die Ältesten, nachdem sie diesen Brief zunächst wahrscheinlich gelesen haben als Erste, sollten jeden persönlich von Paulus grüßen. Diese Tatsache, dass sie persönlich grüßen sollten, also herumgehen und jedem persönlich, jedem Bruder, jeder Schwester persönliche Grüße von Paulus ausrichten sollten, zeigt die innige Beziehung, die Liebe, die Paulus zu den Philippern hat, auf. Und wisst ihr, ich bin immer sehr ermutigt, wenn ich von so vielen hier höre, wenn mal ein Ehepartner nicht da ist, dass es kommt und sagt, gib bitte Grüße weiter von mir an meinen Ehepartner, an Markus, an Miri, an Verena, an ich weiß es nicht. Ja, und ich erinnere mich an eine Situation, da war Miri nicht da und geschätzte 50 Leute haben gesagt, grüß Miri von mir. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, der mich zurechtgewiesen hat, als ich gesagt hat, ach, jetzt wird's mir zu viel, ich grüße Miri einfach von der Gemeinde. Die Person hat gesagt, nein, persönliche Grüße. Und so bin ich nach Hause gekommen und habe versucht, mich an jeden zu erinnern, der Grüße aufgetragen hat. Und habe gesagt, Miri, Grüße von Wilhelm, Grüße von Andrea, Grüße von Bea, Grüße von Christine und so weiter. Ja, weil persönliche Grüße so viel mehr Beziehung ausdrücken als pauschale Grüße. Es ist ein Unterschied, aber ich sage, Miri, übrigens viele Grüße von der Gemeinde. Ja, von wem denn aus der Gemeinde? Wer war denn alles da? Ja, nein, ich möchte persönliche Grüße übermitteln. Ich sollte jeden persönlich aufzählen. Und so war das auch der Fall bei den Philippern. Ja, nur dass es diesmal andersrum war, dass Paulus derjenige war, der abwesend war, der Grüße ausrichtete. Er möchte, dass diejenigen, die diesen Brief lesen, wahrscheinlich, wie gesagt, zunächst die Ältesten, jeden persönlich grüßen. Lydia, viele Grüße von Paulus. Euodia, Syntyche, Clemens, viele Grüße von Paulus. Suzugos, viele Grüße von Paulus. Und Hans Gustav, Ihr fragt euch, wer ist Hans Gustav? Das ist der Kerkermeister. Ja, viele Grüße von Paulus. Und so weiter. Seine Beziehung zu den Philippern wird immer wieder deutlich. Seine Beziehung zu den Philippern war Paulus wichtig, denn sie waren eifrige Mitstreiter, die ihn unterstützten, wo sie nur konnten. Er nennt sie Heilige in Christus Jesus. Und hier haben wir den Urheber der Heiligkeit, der Heiligung und der Rechtfertigung. Die Philipper und Paulus wurden nicht von irgendeinem Papst heilig gesprochen, haben sich nicht in guten Werken verzehrt, um Gott zu imponieren. Nein, sie waren Heilige in Christus Jesus. Gott hat sie berufen, hat das gute Werk in ihnen angefangen, das er auch vollenden wird, und wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen im Leben von Paulus und der Philipper. Paulus überhebt sich hier nicht über die Philipper und stellt sich besser dar. Ja, ich bin ja viel heiliger als ihr. Nein. Paulus ist heilig, die Philipper sind genauso heilig. Und so ist jeder einzelne Gläubige ein Heiliger. Lasst uns bitte nicht davor zurückschrecken, dieses Wort für uns zu benutzen. Gott hat uns abgesondert, nicht irgendjemand anders. Gott hat uns heilig gesprochen. Er hat uns freigekauft von der Macht der Sünde. Und wir sind jetzt schon heilig, wenn du Christus als deinen Herrn und Retter bekennst. Eines Tages werden wir auch noch verherrlicht durch Christus und von der Gegenwart der Sünde befreit. Du und ich, wenn Christus unser Herr und Retter ist, sind heilig. Jetzt schon. Und Paulus meinte nicht, dass Heilige einen gewissen Stand an geistlicher Reife haben müssen oder ein gewisses theologisches Wissen. Das wird aus diesem Vers deutlich, wenn er diese Gruppen aufzählt. Es geht nicht darum. Es geht um deine Beziehung zu Christus. Ab Vers 21b heißt es: Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, ganz besonders die aus dem Haus des Kaisers. Wenn ihr zurückdenkt an das erste Kapitel, in dem Paulus davon spricht, dass einige in Rom das Evangelium verkündigen, um ihm Schaden zuzufügen, dann handelt es sich auch hierbei um Heilige. Paulus schreibt nicht, dass sie ein falsches Evangelium verkündigen, greift sie nicht dafür an, sondern er freut sich, dass das Evangelium verkündet wird. Aber leider hatten diese Menschen nicht die geistliche Reife, in der sie Paulus höher geachtet hätten als sich selbst. Aber das macht sie nicht weniger zu Heiligen. Aber das waren nur einige. Ja, die Gemeinde in Rom bestand schon. Sie hat einige Jahre zuvor schon einen Brief von Paulus bekommen. Und auch die übrigen Christen lassen die Gemeinde in Philippi ganz herzlich grüßen. Neben diesen Pauschalen, alle Heiligen grüßen euch, werden zwei weitere Gruppen besonders hervorgehoben. Sie werden speziell genannt, aber deshalb macht sie das nicht mehr zu Heiligen als die anderen. Sie werden lediglich näher bestimmt. Es sind die Brüder, die bei Paulus sind, und die aus dem Haus des Kaisers. Und die Frage, die sich gleich stellt, ist: Wer sind die Brüder? Wer sind die aus dem Haus des Kaisers und warum unterscheidet Paulus diese beiden Gruppen? Und wenn ihr eure Beziehungen anschaut, dann stellt ihr vielleicht fest, dass einige Beziehungen tiefer gehen als andere. Ja, ihr habt vielleicht Rechenschaftsbeziehungen, Zweierschaften und einfach geschwisterliche Beziehungen. Und so war es natürlich auch bei Paulus. Ja, er hat zu einigen Brüdern eine sehr intensive Beziehung und Rechenschaft gehabt. Und so können wir ganz grob anhand von Apostelgeschichte und den anderen Gefängnisbriefen zusammentragen, wer wohl mit diesen Brüdern gemeint ist. Auf jeden Fall war Timotheus bei Paulus, sein geliebtes Kind im Glauben. Denn ihn wollte Paulus zu den Philippern schicken und ihn erwähnt er in seiner Einleitung. Wenn wir die abschließenden Worte vom Kolosser und Philemon-Brief, auch Epheserbrief anschauen, dann sehen wir zum Beispiel auch Lukas und Demas. Aristarchus und heute Morgen haben wir uns Epaphras etwas näher angeschaut, die bei ihm waren. Neben diesen Namen war auch Tychikus, der einige Briefe überbrachte, genannt. Und von diesen Leuten wissen wir, dass sie eine innige, eine intensive Beziehung zu Paulus hatten. Sie werden Mitstreiter, Mitgefangene, Mitarbeiter genannt, die gemeinsam mit Paulus das Evangelium vorantrieben. Diese Männer lassen also ebenfalls Grüße ausrichten. Das hat die Gemeinde in Philippi sicherlich gefreut. Es hat sie gefreut, denn auch sie werden als Mitstreiter, Anteilnehmer von Paulus bezeichnet. Und sie waren um das Wohl von Paulus besorgt und kannten vielleicht sogar einige der Brüder persönlich, mindestens Timotheus. Paulus nennt sie einfach nur die Brüder, die bei ihm sind, weil Epaphroditus, der den Brief überbringt, genau wusste, wer damit gemeint ist. Denn auch er war zu diesem Zeitpunkt, als dieser Brief entstand, bei Paulus. In Vers 22 seht ihr dann, dass eine ganz besondere Gruppe hervorgehoben wird. Und auch sie ließen die Gemeinde grüßen. Ganz besonders die aus dem Haus des Kaisers, schreibt Paulus. Und hebt diese Gruppe ganz besonders hervor. Er erwähnt diese Geschwister nicht nur nebenbei, sondern gibt ihnen einen ganz besonderen Stellenwert, betont diese Gruppe und schreibt hier im Griechischen Malista. Das ist die größtmögliche Steigerung von diesem Wort. Ganz besonders grüßen euch auch die aus dem Haus des Kaisers. Aber wer waren die aus dem Haus des Kaisers? Und da gibt es zwei große Meinungen drüber. Zum einen die Auffassung, dass es sich bei den Leuten aus dem Haus des Kaisers um direkte Verwandte des Kaisers handelte. Und die andere Meinung, dass hier die Angestellten gemeint waren, die im direkten Dienst des Kaisers stehen, die direkt dem Kaiser unterstehen, also quasi Staatsangestellte. Und wenn wir in die Geschichte sehen und zurückblicken, dann sehen wir, dass Nero, der damalige Kaiser, nur wenige Verwandte hatte. Und somit ist es sehr unwahrscheinlich, dass seine Verwandtschaft damit gemeint ist. So gehen wir von der gängigeren Meinung aus, indem wir sagen können, dass hier Angestellte des Kaisers gemeint sind. Diejenigen, die direkt in seinem Haus arbeiteten. Erinnert euch an Kapitel 1, die aus der kaiserlichen Kaserne, die Paulus ständig bewachen mussten, ständig an ihn gekettet waren. Diejenigen, die unter seinem direkten Befehl stehen. Es sind Leute, die heute vom Staat angestellt werden. Menschen, die direkt dem Staat, dem Haushalt unterstehen. Und das waren sowohl die niedrigsten Sklaven, wie Soldaten, Generäle oder ranghohe Mitglieder der kaiserlichen Regierung, die zur Zeit, als Paulus im Gefängnis saß in Rom, entweder schon gläubig waren, die Gemeinde bestand schon, oder unter dem Dienst von Paulus gläubig wurden. Kapitel 1. Und so hat zum Beispiel der gelehrte J.B. Lightfoot, der im 19. Jahrhundert aktiv war, erstaunliche Parallelen zwischen den Namen, die Paulus in Römer 16, Vers 8 bis 15 aufzählt, und den Namen, die in dieser Zeit im Dienst des Kaisers standen, festgestellt. Das heißt, einige waren schon gläubig, als Paulus dort war, und einige wurden gläubig, als Paulus dort war. Es gab also Christen am Hof, am Haus des Kaisers, und sie wussten zweifelsohne über die Gefangenschaft von Paulus in Rom Bescheid. Sie wussten davon und wahrscheinlich lassen sie es sich nicht nehmen von seiner Reife, von seiner tiefen Theologie, von seiner Erfahrung und seinem Glauben zu profitieren. Und es hat mehrere Gründe, warum Paulus die vom Haus des Kaisers ganz besonders hervorhebt. Zum einen zeigt Paulus damit deutlich auf, dass sein Dienst nicht ohne Früchte bleibt. Ja, dass Gott ihn weiterhin dazu gebraucht, um Menschen, Soldaten oder Sklaven zu sich zu ziehen. Das sollte die Philipper ermutigen, sollte sie erfreuen. Gott kann jeden Umstand dazu gebrauchen, sein Reich voranzutreiben. Sollte sie freuen, dass sie ja die Anteilnehmer an der Verkündigung und Bekräftigung des Evangeliums waren. Gott baut sein Reich auch im heidnischen Rom. Und zum anderen war Philippi eine römische Provinz. Die Bürger der Stadt Philippi waren Römer und sie waren stolz darauf. Dadurch, dass sie eine Provinz waren, in der viele römische Soldaten stationiert waren, hatten sie eine tiefe Verbundenheit mit Rom. Und sie kannten vielleicht sogar einige, die direkt dem Kaiser unterstanden und schon gläubig waren. Als Gemeinde, die fleißig darin bestrebt war, Paulus für ihn in seiner Situation zu beten, war das mit Sicherheit ein Trost. Zu wissen, dass nicht nur die engsten Freunde von Paulus bei ihm sind, sondern dass selbst Regierungsangestellte sich um Paulus kümmerten. Es ist so unfassbar toll zu sehen, wie Gott Gemeinde baut. Die Gläubigen aus allen Völkern, aus allen Schichten, Angestellte des Kaisers, Christen in Rom, Christen in Philippi und die festen Säulen der Urgemeinde in Philippi sind der Beweis dafür, dass Gott sich Menschen auserwählt. Gott ist derjenige, der sein Reich baut. Wer empfängt die Gnade also? Hier steht's. Es sind die Heiligen in Christus Jesus, die nicht nur in Philippi sind, sondern schon zu jener Zeit überall verstreut Gott die Ehre geben. Die Empfänger im folgenden Vers, denen Paulus diese Gnade wünscht, sind die Philipper. Und doch ist sich Paulus dessen bewusst, dass jeder Heilige ein Teilhaber dieser Gnade ist. Das seht ihr an den Schlussversen eines jeden Briefes, den er schreibt. Aber wer ist derjenige, der die Gnade ermöglicht? Es ist Jesus Christus, Vers 23. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Es ist nicht nur der Herr der Philipper. Christus ist nicht nur der Herr von Paulus, so wie Gott nicht nur ein Vater von Paulus ist. Es ist der Herr und der Vater von allen Heiligen. Er ist derjenige, der diese Gnade ermöglicht, dieses unverdiente Geschenk aus freien Stücken denen gibt, die an ihn glauben. Paulus wollte die Philipper mit seinen letzten Worten aufbauen und hat ihnen die Gnade des Herrn gewünscht. Die Gnade, die segnet und erfreut. Die Gnade, die stärkt und ermutigt und die bis in alle Ewigkeit anhält. Es ist das, was die Philipper, was jeder Heilige in Christus am meisten benötigt, am meisten braucht. Seine Gnade. Es ist das, was wir uns niemals verdienen können. Wir sind aus Gnade gerettet und nicht aus Werken. Es ist die Liebe Gottes in Christus, die den Sündern, die glauben, die Erlösung bringt. Paulus schließt hier den Kreis, der die ganzen Verse dazwischen beinhaltet. Kapitel 1, Vers 2 fängt mit Gnade an. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und hört mit Gnade auf. Zwischen diesen Versen ist die wunderbare Auswirkung dieser Gnade ausgebreitet. Es ist Freude in dem, der die Gnade ermöglicht, in Christus. Es ist die Einheit in dem, der die Gnade ermöglicht, Christus. Jesus Christus ist das Zentrum dieses Briefes. Über 40 Mal wird Christus in diesen vier Kapiteln erwähnt. Das bedeutet, dass Christus im Durchschnitt jeden dritten oder vierten Vers erwähnt wird. Es geht um Christus. Und so ist diese Zahl bezeichnend für das Leben des Apostels und seine Absicht in diesem Brief. Heute Morgen hat Thomas gesagt, der Kolosserbrief hat eigentlich auch nur ein Thema und das war Jesus Christus. Wenn wir also zum Ende dieses Philipperbriefs kommen, wollen wir einmal zurückblicken, wollen wir einmal Revue passieren lassen und diesen Brief mit seinem Zentrum, mit Christus im Schnelldurchlauf durchgehen. Was Paulus in seinem Brief an die Philipper schreibt, wovon er berichtet, ist nicht er selbst. Er stellt sich nicht ins Rampenlicht. Er achtet seine Gerechtigkeit für Dreck. Er ist ein Heiliger, getrieben zu anbeten und zu dem die Ehre zu geben, der ihn gerettet hat. Und das sehen wir durch das ganze Buch hinweg, Kapitel für Kapitel. Paulus beginnt sich und seine Gefährten, also Timotheus, in Kapitel 1, Vers 1 als Sklaven Christi zu bezeichnen. Paulus dient dem Herrn als Sklave und gibt Gott in Christus die Ehre. Die Empfänger seines Briefes sind Heilige in Christus Jesus. Ihre Stellung, ihr Charakter, ihr alles ist von Christus abhängig. Von der Einheit mit ihm und dem Leben in ihm. Ohne ihn wären sie gar keine Heiligen. Ohne Gott keine Gnade, ohne Gott keine Heiligung, keine Heiligkeit und keine Errettung. Paulus spricht von seiner Gefangenschaft in Rom, Kapitel 1, Vers 13, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Seine Gefangenschaft ist durchtrieben von dem Gedanken an Christus und mündet in dem Ausspruch, denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben, also bei Christus zu sein, ein Gewinn. Er ist nicht auf sich selbst und seinen Ruhm bedacht. In seiner Gefangenschaft und eventuellen Freilassung geht es ihm um die Ehre Christi. Der Aufruf, der dann folgt, ist der Aufruf, das Leben würdig des Evangeliums von Christus zu führen. Das war das Anliegen von Paulus, nicht nur in diesem Brief. Die Philipper sollten würdig ihrer Berufung wandeln, mit der sie berufen worden sind. Genau diesen Aufruf verbindet Paulus mit dem Leiden für Christus. Es ist eine Gnade, die den Philippern verliehen wurde, für Christus zu leiden und ihm auch darin die Ehre, die Anbetung zu geben. Das war nur Kapitel 1. Das ist durchtrieben von Jesus Christus. Es ist durchtrieben von der tiefen Beziehung, die Paulus als Sklave zu seinem Herrn hatte. Und Kapitel 2 geht gerade so weiter. Da es nun bei euch Ermahnung in Christus gibt, schreibt Paulus und fordert die Philipper auf, eines Sinnes zu sein, das Gleiche zu denken, auf das eine bedacht zu sein, ihre Gedanken auf dasselbe zu richten. Und das Vorbild dafür? Habt die Gesinnung in euch, die in Christus ist. Nicht Paulus, nicht Timotheus, nicht Epaphroditus, die mit Sicherheit auch Vorbilder waren und als solche in diesem Brief dargestellt werden, sondern Jesus Christus, der das perfekte Beispiel für Liebe und Demut ist. Ihm sollen die Philipper nacheifern. In den wunderbaren Versen in Kapitel 2 zeigt Paulus die Erhabenheit Christi, die Erniedrigung Christi und die Erhöhung Christi auf. Er ist derjenige, vor dem sich jedes Knie beugt. Vor Christus wird alles auf die Knie fallen, auf, über und unter der Erde. Und wir dürfen das jetzt schon tun. Paulus fährt fort und ermahnt die Philipper, ihre Rettung zu verwirklichen. Die Rettung, die Gott durch Christus in ihnen begonnen hat und vollenden wird. Die Rettung, in der Gott das Wollen und das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Der Tag des Christus, der Tag des Herrn wird erwähnt. Nicht nur einmal. Paulus fordert die Philipper auf, alles ohne Murren und Bedenken zu tun, ohne Anstoß dazustehen am Tag des Herrn. Die Hoffnung von Paulus wird immer wieder deutlich. Nicht nur, dass er in seiner misslichen Lage auf den Herrn vertraut, sondern dass er es in jeder Situation, in jeden Umständen tut. Und so schreibt er in Kapitel 2, Vers 19, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Selbst darin vertraut er auf Gott und denkt nicht, ja, Timotheus, du gehst morgen los. Nein, ich hoffe, Timotheus, in dem Herrn hoffe ich, Timotheus zu euch zu senden. Timotheus, der auf das bedacht ist, auf das Christus bedacht ist. Der sich um die Philipper bemüht und sie höher achtet als sich selbst. Ein weiteres Vorbild ist Epaphroditus, der todkrank wurde und den Gott wieder gesund gemacht hat. Ihn hat Paulus beauftragt, den Brief zu überbringen. Und wie sollten die Philipper ihn aufnehmen? Im Herrn mit aller Freude. Christus durchtränkt diesen Brief. Er ist derjenige, dem die Ehre gebührt und derjenige, der die Gnade ermöglicht. In Kapitel 3 sehen wir die Aufforderung zum ersten Mal, sich im Herrn zu freuen und Abstand von falschen Lehrern zu nehmen. Paulus fügt sein erstaunliches Zeugnis an. Als der Superjude beschreibt er sich in den ersten Versen von Kapitel 3. Bis zu dem Zeitpunkt seiner Bekehrung war seine Gerechtigkeit von ihm selbst erzwungene und nie zu erreichende Gerechtigkeit gewesen. Und dann Kapitel 3 ab Vers 7 leitet er in die einzig wahre Gerechtigkeit über. Kapitel 3 ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte es alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, ich achte es für Kot, damit ich Christus mehr und mehr gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Was für ein von Christus durchtränkter Satz. Was für ein durchtränkter Satz, in dem Paulus seine Liebe zu seinem Herrn zum Ausdruck bringt. Es geht Paulus nicht darum, sich besonders gut darzustellen. Das macht er sofort deutlich, dass er noch nicht angekommen ist. Auch er ist nach wie vor ein Heiliger im Prozess der Heiligung. Er ist auf der Jagd nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Als nächstes fordert er Philipper auf, ihn nachzuahmen, denn er hat sein Bürgerrecht im Himmel, von woher er auch den Herrn Jesus Christus erwartet. Den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeiten seinem Leib gleichförmig machen wird. Leute, in diesem Brief geht es um Christus. Er ist das Zentrum der vielen Lehren, die Paulus anspricht, die Ermahnungen und Ermutigungen, die er ausspricht, der Aufruf zur Einheit, der Aufruf zur Freude. Das ist alles Christus zentriert. Und so geht es gerade weiter in Kapitel 4. Die Ermahnungen der beiden Frauen. Sie sollten eines Sinnes sein, im Herrn, in Christus. Dazu fordert Paulus sie auf. Einheit und Freude im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Sanftmütigkeit sollen wir in den Tag nehmen, weil der Herr, weil Christus nahe ist. Und dann noch eine Christus-zentrierte Aussage. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Richtig denken bedeutet so zu denken wie Christus. Paulus freut sich im Herrn trotz allen Umständen und Situationen und ist zufrieden, weil er durch den alles vermag, der ihn stark macht. Und wer ist das? Jesus Christus. Durch Christus wird er völlig versorgt. Und in Christus liegt die ermutigende Verheißung, Kapitel 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Christus zentriert, an Heilige gerichtet. Und so kann Paulus gar nicht anders, als zum Lobpreis zu kommen. Unserem Gott aber und Vater sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht um Christus, der im Leben der Philipper am Werk ist, der ihnen seine Gnade zuteil werden lässt und der sie zu Empfängern dieser Gnade gemacht hat. Wie Christus das mit den Philippern getan hat, tut er es mit uns heute. Wir sind Empfänger seiner Gnade, wenn wir ihn als Herrn und Retter annehmen. Und diese Gnade sollte uns aus dem Staunen nicht mehr rauskommen lassen, aus der Anbetung nicht mehr herauskommen lassen. So kann ich zum Abschluss nur sagen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.